das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig wird über die Abwehr solcher Angriffe diskutiert. Bundeskanzler Merz schaltete sich aus dem Urlaub mit einer Ministerrunde zusammen, dem Nationalen Sicherheitsrat. Wer hinter dem Angriff steckt, ist nach wie vor unklar. Kritisiert wird, dass die Abwehr von Drohnen nicht einheitlich geregelt ist. An Flughäfen ist die Bundespolizei zuständig, an anderen sensiblen Orten Länderpolizeien und auf Militärgelände die Bundeswehr.
Am Flughafen Leipzig-Halle geht die Spurensuche weiter. Erneut sind Polizisten auf der Nordbahn unterwegs, auch um Hinweise auf eine von den Behörden vermutete zweite Drohne zu finden. Derweil ist in der schwarz-roten Koalition eine Debatte über die Zuständigkeit bei der Drohnenabwehr entstanden. Diese sollte bei der Bundespolizei liegen, fordert der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Thomas Röwekamp von der CDU. Drohnen kennen keine Ländergrenzen. Deshalb sollte auch ihre Abwehr nicht an föderalen Zuständigkeiten scheitern. Eine Zentralisierung bei der Bundespolizei bündelt Kompetenzen, schafft klare Verantwortlichkeiten. Bislang ist die Bundespolizei vor allem für die Drohnenabwehr über Flughäfen zuständig. In den meisten anderen Fällen, also etwa bei Kraftwerken oder Raffinerien, sind es die Landespolizeien. Aus Sicht von Bayerns Innenminister Herrmann sollte das auch so bleiben.
Zu meinen, das würde in irgendeiner Weise besser, wenn der Bund die gesamte Zuständigkeit für alles, was mit Drohnen zu tun hat, bekäme, dann müsste der Bund ja praktisch auch dann irgendwann quasi in jedem Dorf in Deutschland mit Bundespolizeikräften präsent sein.
Erst Ende vergangenen Jahres hatten Bund und Länder ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum gegründet. Es soll die Zusammenarbeit der Polizeien von Bund und Ländern sowie der Bundeswehr koordinieren. Für die Grünen ist der Vorfall am Flughafen Leipzig-Halle Beleg dafür, dass es mehr Tempo bei der Anschaffung von Drohnenabwehrtechnik braucht.
Die Drohnenabwehr hat noch gar nicht ausreichend funktioniert. Und deswegen brauchen wir auch deutlich mehr Investitionen in Sicherheit, gerade an so kritischen Punkten wie dem Leipziger Flughafen.
Der Vorfall am Flughafen Leipzig-Halle zeigt, Deutschland muss bei der Drohnenabwehr dringend aufholen. Die Kompetenz dafür allein bei der Bundespolizei zu bündeln, fordern bislang nur einzelne Stimmen in der schwarz-roten Koalition. Zudem zeichnet sich Widerstand aus den Ländern ab. Schließlich müssten sie dann Kompetenzen abgeben.
Und einen weiteren Drohnenvorfall hat es in der vergangenen Nacht an einem Standort der Bundeswehr gegeben. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wurden zwei Drohnen über einem Materiallager in Mechernich am Rande der Eifel gesichtet. Dort werden Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot gewartet. Die Bundeswehr bestätigte den Vorfall, äußerte sich aber nicht zu den Ermittlungen. Ein warmes Mittagessen, danach wieder Unterricht, Sport oder Musikangebote. In mehreren Bundesländern gibt es schon lange eine solche Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Seit dem 1. August haben Erstklässlerinnen und Erstklässler bundesweit Anspruch darauf. Eine Herausforderung für viele klamme Kommunen, die Kantinen, mehr Räume und vor allem mehr Personal finanzieren müssen. In Rheinland-Pfalz ist am Montag Schulbeginn. Noch laufen letzte Arbeiten für die Ganztagsversorgung.
Im neuen Speisesaal werden die Möbel zusammengeschraubt. Die Küche ist noch Baustelle. Zu Beginn des Schuljahres muss hier erst noch improvisiert werden. Der Umbau der Grundschule Wittelsbach in Pirmasens, gar nicht so einfach.
An so einer Grundschule wie jetzt hier zum Beispiel, in der Wittelsbach-Grundschule, müssen dann plötzlich 150, 200 Kinder Mittag essen. Und das hat dann enorme Herausforderungen. Das ist ja ein altes Gebäude, Baujahr 1908. Und dann Bauen im Bestand ist immer sehr herausfordernd.
Überraschungen bei der Statik, 20 verschiedene Gewerke, die ausgeschrieben werden mussten. An 4 Schulen hat die Stadt umgebaut für insgesamt 2,75 Millionen Euro. 70% davon übernimmt zwar der Bund. Für eine finanziell schwache Kommune wie Pirmasens ist das trotzdem ein Problem.
Natürlich freuen wir uns, dass wir Bundesmittel bekommen, aber die reichen halt nicht, weil wir bleiben am Ende auf Kosten sitzen, sowohl bei den Investitionen, aber auch bei den laufenden Kosten in erheblichem Maße.
Immerhin, die Personalsuche war erfolgreich und die Schule startet mit mehr Lehrern und weiteren pädagogischen Kräften ins neue Schuljahr. Die Schulleiterin denkt, dass viele der Kinder im Viertel von der Ganztagsschule profitieren werden.
Wir haben ganz viele Kinder aus bildungsfernen Schichten. Wir haben Kinder aus Elternhäusern, wo beide berufstätig sind. Die Kinder brauchen einen geregelten Tagesablauf, die brauchen eine warme Mahlzeit.
Statt bis maximal 13 Uhr können die Kinder jetzt bis zum späten Nachmittag bleiben. Das Konzept kommt an. Von den 255 Kindern an der Grundschule wurden 150 schon für die Ganztagsschule angemeldet.
WB steht für Wild Berries und ist in Russland so bekannt wie Amazon bei uns. Es ist der größte Online-Händler des Landes mit rund 98.000 Abholstationen. Seit 3 Wochen ist dieser Konzern nun zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden. Etwa 20 seiner Warenlager wurden getroffen und brannten aus. Nach russischen Angaben gab es dabei 13 Tote. Die Ukraine begründet die Angriffe damit, dass Wild Berries auch militärisch nutzbare Artikel verkauft.
Sein Umsatz ist um die Hälfte gesunken. Alex Vetschkin verkauft seit 17 Jahren Artikel, die alle mit Yoga zu tun haben. Auch über Wildberries. Waren im Wert von mehr als 50.000 Euro hat er durch die Angriffe verloren. Die bisher gezahlte Entschädigung sei ein Witz. Entschädigung, also für die erste, da haben wir umgerechnet knapp 20 Euro erhalten. Ich meine, nun, das reicht gerade für ein Mittagessen. Seit mehr als 3 Wochen greift die Ukraine gezielt Lagerhäuser von Wildberries an, über das ganze Land verteilt. Die Menschen in Russland teilen die Videos in sozialen Netzwerken, obwohl das oft sogar strafbar ist. Die Angriffe begründet die Ukraine damit, dass Wildberries militärisch relevante Güter wie Drohnenteile handeln soll. Und Kiew will die russische Wirtschaft schädigen. Die Reaktionen in Moskau? Das ist schlecht und beeinflusst wirklich alles. Ich bin bereit, bei Wildberries zu bestellen als Zeichen der Unterstützung. Werbung von Wildberries fast auf jeder Straße in Moskau. Es ist der größte Online-Händler in Russland. Und ganz aktuell, die Unternehmer der Plattform bitten darum, sie gerade jetzt zu unterstützen.
Obwohl in den staatlichen Medien eigentlich fast überhaupt keine Bilder von den Angriffen auf Wildberries gezeigt werden und auch die politischen Reaktionen fast völlig ausbleiben, nahezu jeder und jede hier in Russland ist eigentlich betroffen, weil Millionen Menschen bei Wildberries einkaufen.
Historisch nannte US-Präsident Trump vor einer Woche einen Gaza-Friedensplan. Zentraler Punkt darin die Entwaffnung der Hamas. Doch wie die umgesetzt werden soll, darüber gibt es noch keine Einigung. Im völlig zerstörten Gazastreifen warten Hunderttausende Menschen in brütender Hitze weiterhin auf den Wiederaufbau. Es fehlt dabei am nötigsten wie Trinkwasser.
Am Strand von Gazastadt. Mohammed Schaban kocht Tee. Das Wasser dafür ist knapp. Es gibt kein fließendes Wasser. Einmal am Tag kommt ein Lastwagen mit Wasser, aber es macht uns krank. Das Grundwasser ist verunreinigt mit Abwasser. Die Hygiene hier ist miserabel. Ratten und Mücken machen ihn zu schaffen. Und pro Person gibt es im Schnitt nur etwa 6 Liter Wasser am Tag, sagen die Vereinten Nationen. Fürs Waschen, Kochen und für Tee. Die Temperaturen jeden Tag über 30 Grad, seit Wochen. Immerhin, es kommen mittlerweile mehr Lebensmittel nach Gaza. Hunderttausende leben aber nach wie vor in Zelten. Von einem Wiederaufbau ist hier nichts zu sehen. Hoffnungen, dass es bald dazu kommt, hat kaum jemand. Wir vertrauen niemandem mehr. Was wir in den Medien hören, hat mit der Realität nichts zu tun. Immer wieder gibt es Luftangriffe und Artilleriefeuer, auch auf Schulen, Fahrzeuge und Straßen. Die israelische Armee sagt, sie suche weiter Drahtzieher des Überfalls vom 7. Oktober 2023. Zumindest in den vergangenen Tagen ist es ruhig in Gaza. Keine Angriffe, abwarten. Vor einer Woche verkündet US-Präsident Trump eine Einigung zur Entwaffnung der Hamas. Die Terrororganisation zeigt sich offen, stellt aber Bedingungen. Israels Premier Netanyahu zurückhaltend. Wir schauen uns das an. Wir haben nicht zugestimmt. Es ist nicht unser Entwurf. Wir haben Anmerkungen dazu. Politisch herrscht Stillstand und auch die Hitze steht. Der Strand, der einzige Ort zum Abkühlen und zum Ablenken vom Alltag in Gaza.
Der Facebook-Konzern Meta ist in den USA zu einer weiteren Geldstrafe verurteilt worden. Das Gericht im Bundesstaat New Mexico hatte schon im März festgestellt, dass Kinder und Jugendliche bei Facebook und Instagram nicht ausreichend vor psychischen Schäden geschützt werden. Nun fordert es die Abschaltung von Mechanismen, die süchtig machen. Die verhängte Strafe von $567 Millionen entspricht knapp 1% des Jahresgewinns. Meta kündigte Berufung an. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Wüste, ist der Grund des Lago Maggiore in Oberitalien. Der zweitgrößte See des Landes führt wegen Hitze und Trockenheit derzeit so wenig Wasser wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gleichzeitig hat die Regierung in fast allen Großstädten Italiens die Hitzealarmstufe Rot ausgerufen. Das bedeutet, die Temperaturen sind auch für gesunde und sportlich aktive Menschen gefährlich.
Die vielen Trinkwasserstationen gehören in diesen Tagen zu den wichtigsten Touristenattraktionen in Rom. Wir leiden einfach nur und schlafen dann viel. Wir versuchen, kleine Nickerchen zu machen und unsere Ausflüge auf den frühen Morgen zu legen. Dann fahren wir wieder ins Hotel, machen uns frisch und gehen später wieder raus. Es ist bereits die vierte Hitzewelle in diesem Jahr, bei der die Temperaturen in vielen Städten 40 Grad überschreiten. Im Raum Neapel sind örtlich sogar 48 Grad gemessen worden. Italienische Meteorologen gehen davon aus, dass dieser Sommer der heißeste seit Aufzeichnungsbeginn werden könnte. Zur Hitze kommt die Dürre. Der Pegelstand des Lago Maggiore beispielsweise liegt nur noch wenige Zentimeter über dem historischen Tiefststand. Ähnlich die Situation am Fluss Secchia, Hauptzufluss des Po, der Lebensader der norditalienischen Landwirtschaft.
Hitzeperioden sind in Italien nichts Ungewöhnliches. Auffällig ist aber, dass sie immer häufiger vorkommen und vor allem immer länger andauern. Opposition und Umweltverbände werfen der Meloni-Regierung vor, nicht ausreichend auf die Folgen des Klimawandels zu reagieren. Sie fordern deshalb umfassende Investitionen in den Klimaschutz.
In Rom versuchen die Menschen, die größte Hitze zu vermeiden. Aperitivo trinken, Eis essen, durch die Stadt schlendern. Die Nacht wird zum Tag. Die aktuelle Hitzewelle soll noch bis Mitte August anhalten.
Im Radsport gilt er als Berg des Schreckens, der Mont Ventoux. Auf seinem Gipfel endete heute die 7. Etappe der Tour de France der Frauen. Gestartet in der französischen Kleinstadt La Voulte-sur-Rhône kam die Polin Kasia Niewiadoma-Fenny nach 147 Kilometern am Abend als Erste ins Ziel und sicherte sich das gelbe Trikot.
Es war ein Radsportspektakel sondergleichen mit dem Finale auf dem Berggiganten der Provence. Knapp 10 Kilometer vor dem Ziel attackierte die spätere Siegerin ihre schärfsten Konkurrentinnen und keine konnte dem etwas entgegensetzen. Kasia Niewiadoma-Fenny ab hier in Solofahrt. Interessanterweise hat die Polin zwar schon die Gesamtwertung der Tour de France Femme gewonnen, aber noch nie eine Etappe. 4 Kilometer vor dem Ziel die Verfolgerinnen bereits 1 Minute 20 zurück. Stark auch die deutsche Antonia Niedermayer, die heute Tagessechste wurde. Im Ziel nach fast 16 Kilometern bergauf am Stück gab es für Kasia Niewiadoma-Fenny nicht nur den Etappenerfolg zu bejubeln, sondern auch die Übernahme des gelben Trikots. Gemeinsam feierte sie mit Teamkollegin Niedermayer, die ihr weißes Nachwuchstrikot verteidigen konnte. Zu Ende ist die Tour de France der Frauen allerdings erst am Sonntag in Nizza.
Bei der Schwimmeuropameisterschaft in Paris hat die deutsche Isabel Gose ihre erste Goldmedaille gewonnen im 3-Kilometer-Knockout-Rennen. Florian Wellbrock verpasste dagegen seinen dritten Titel. Er wurde Siebter.
Was ein schöner EM-Auftakt für Isabel Gose. Gold im Knockout-Sprint, einem relativ neuen Wettbewerb. Die Sportlerinnen schwimmen 3 verschiedene Distanzen hintereinander mit kleinen Pausen dazwischen. Nach jeder Runde scheiden Schwimmerinnen aus. Die Magdeburgerin Gose nicht, die Olympiadritte von Paris. Im Becken dominiert zuerst die 1500 Meter Strecke, dann die 1000 Meter Distanz und zum Schluss auch die 500 Meter in der Seine. Ihre Beckenwettbewerbe kommen nächste Woche. Trotzdem ist Gose jetzt schon in fantastischer Form. Jede Strecke schwimmt sie vorn und holt sich absolut verdient Gold in Paris. Silber für die Ungarin Fabian, Bronze die Italienerin Tadeucci.
Schwimmen vor besonderer Kulisse kann man seit heute auch in der deutschen Hauptstadt, dank der Berliner Volksbühne. Weil drinnen im Theater renoviert werden muss, wurde für einige Wochen ein 25-Meter-Becken vors Gebäude gestellt, das konsequenterweise Volksbad heißt und laut Intendanz auch Protest gegen den Verfall der Infrastruktur in Berlin sei. Der Eintritt ist frei. Und damit zur Wettervorhersage für morgen Samstag, den 8. August.
Hoher Luftdruck und heiße Luft aus Süden lassen die Temperatur wieder steigen und die Trockenheit setzt sich fort. Zu Beginn der Nacht sind an den Alpen noch einzelne Schauer oder Gewitter möglich, sonst ist es überwiegend klar und am Tag gibt's fast überall strahlenden Sonnenschein. Ab Mittag können dann vor allem über den Bergen und im Norden und Nordosten ein paar Quellwolken auftauchen. Heute Nacht 16 bis 10 Grad, in einigen Tal- und Muldenlagen nur einstellige Werte. An der Ostsee morgen um 20, südlich des Mainz oft etwas über 30 Grad. Sonntag überwiegend sonnig und noch heißer. Später gibt's von Südwesten stellenweise Schauer und Gewitter. Auch die neue Woche beginnt mit viel Sonnenschein Richtung Norden mit mehr Wolken und stellenweise nass. Einzelne Gewitter gibt's nur im äußersten Süden.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Jesse Wellmer, wie die NATO auf den versuchten Sprengstoffanschlag am Flughafen Leipzig-Halle reagiert. Und außerdem Planschen vor der Volksbühne. Wir fragen, wie die Berliner ihr neues Pop-up-Schwimmbad in der Innenstadt finden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.